den Stich hat er noch nie gehabt. Ich bin aus Essen, also das nächste Messer. Da schön ein kunstvoller Einstieg.
Ihnen allen wünsche ich einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf die Universitätsgruppe recht herzlich begrüßen. Er spricht heute über ein Thema, das, glaube ich, auch sehr herausfordernd wird, Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Und, also, ich würde sagen, wir freuen uns sehr, danke, dass es doch geklappt hat. Und danke, dass Sie die Verschiebung so mitgetragen haben. Danke. Ich habe eine Stimme, die daran jetzt getestet, die das nur einmal, also ich habe mich noch einmal getestet. Eine Enkelkind daran ist nur angesteckt. Also das war's.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung, die Einladung. Ich danke ebenfalls, dass Sie diese Terminkollision quasi so brav mitgetragen haben. Ich werde heute mit Ihnen zunächst über ein literarisches Werk sprechen. Da geht es quasi um die Frage, wie kann man angesichts der Spurenverwischung durch Täter ein Ereignis des Unrechts, das in der Vergangenheit stattgefunden hat, doch so in die Gegenwart rufen, dass Gerechtigkeit doch noch geschaffen werden kann. Werde dann in einem zweiten Schritt mit Ihnen einige philosophische Stimmen quasi anhören, die dieses Problem der Gerechtigkeit, gerade dann, wenn Täter und Opfer nicht mehr leben, gibt es eine Hoffnung auf postmortale Gerechtigkeit und dann natürlich als Krönung der theologische Schluss, wo natürlich die Hoffnung auf Gerechtigkeit im Kontext des Gerichts zum Tragen kommt. Ich habe Ihnen mitgebracht ein Papier, wo Sie wichtige Gedanken, aber auch Zitate finden. Sie können das vielleicht besser beiseite legen und später quasi zu Hause nochmal ansehen, wenn Sie wollen, weil es vielleicht hinderlich ist, wenn Sie sich jetzt in das Blatt vertiefen und meine etwas improvisatorisch vorgetragenen Äußerungen dann vielleicht querstehen. Also es ist, müsste ich jetzt eingestehen, hochschuldidaktisch etwas suboptimal, so ausführliche Thesenblätter zu verteilen, aber Sie werden es mir nicht übel nehmen. Ich beginne zunächst mit einigen Vorüberlegen. Dass die Zeit Wunden heile, ist ein viel bemühter, aber meines Erachtens hochambivalenter Gemeinplatz. In der Tat kann mit zunehmendem Abstand die Erinnerung an ein verstörendes oder verletzendes Ereignis verblassen. Es kann aber auch genau das Gegenteil eintreten. Das Trauma der Verstörung bleibt. Es kann zerstörerisch wirken, sodass es durch das Voranschreiten der Zeit gerade nicht verheilt, sondern sich langsam und hartnäckig wie ein Krebsgeschwür ausbreitet. Die Sehnsucht aber, es war von der Sehnsucht nach Gerechtigkeit die Rede, die Sehnsucht aber, dass Wunden geheilt und den Leiden der Vergangenheit Gerechtigkeit widerfährt, reicht immer dann ins Eschatologische hinein, wenn sie unter den Bedingungen von Zeit und Geschichte nicht mehr gestillt werden kann. In der Literatur der Gegenwart sind diese ins Eschatologische hineinreichenden Frageüberhänge durchaus präsent. Das kann sich bereits mikrosoziologisch an Alltagskonstellationen entzünden. Es gibt aus dem Blick gefallene Menschen, für die sich niemand mehr interessiert, an den Rand gedrängte, die im Zentrum keinerlei Anerkennung erfahren. Geschädigte, deren Ruf nach Behebung des Unrechts ungehört bleibt. Und es gibt auf der Gegenseite die Erfolgreichen, die sich mit allen Mitteln in die Mitte drängen, die anpassungsbeflissenen Karrieristen, die den Mächtigen nach dem Mund reden, um selbst nach oben zu kommen und mächtiger zu werden. Ja, die Täterinnen und Täter, die nur pflichtschuldig Befehle wollen ausgeführt haben. Mit diesen hier nur holzschnittartig angedeuteten Antagonismen zwischen Opfern und Tätern, ja, die Zwischenstufen von Mitläufern, Zuschauern, Kollaborateuren etc. müssten natürlich mit berücksichtigt werden, ist zugleich ein Kampf um die Deutung des Vergangenen verbunden. Die einen beschönigen oder vertuschen, was die anderen beklagen und unbedingt aufgedeckt wissen wollen. Es gibt einen anhaltenden Interpretationskonflikt um das, was gewesen ist. Ein Streit, der umso schwieriger ausgetragen werden kann, als der Zugang zu den Quellen mitunter machtförmigen Selektionsprozessen unterliegt und Archivmaterialien entweder verändert werden oder geschwärzt werden oder ganz verschwinden. Wenn ein verlässlicher Zugang zur Wirklichkeit unmöglich ist, wird die Frage drängend, ob es so etwas wie eine Wiederherstellung der beschädigten Gerechtigkeit unter den Bedingungen von Zeit und Geschichte überhaupt noch geben kann. Das Verlangen nach Gerechtigkeit wird aus Solidarität mit den Opfern der Geschichte in der Gegenwartskultur immer neu thematisiert. So hat etwa Sibylle Levitscharow, die war vor einigen Jahren hier bei der Poetikdozentur in Wien da, in ihrem Roman Das Pfingstwunder auf die Straffantasien aus Dantes Inferno zurückgegriffen und diese auf die barbarischen Verbrechen in den Arbeitslagern des 20. Jahrhunderts gezogen. Ein wattiges Ungefähr der Erlösung für alle ist Levitscharow suspekt. Heilsoptimistische Theologien stellt sie unter Verdacht, die abgründige Wirklichkeit nicht ernst genug zu nehmen. Ja, also eine Friede, Freude, Eierkuchen-Pastoral, die Abgründe des Unrechts nicht ernst nimmt, wenn sie nur vom lieben Gott redet, ohne die Frage der Gerechtigkeit für die Opfer auch nur zu stellen. Der hier in Wien lebende Schriftsteller Ilja Trojanow spielt in seinem Roman Macht und Widerstand, der die kommunistische Diktatur Bulgariens zum Thema hat, ebenfalls mit eschatologischen Motiven. Unter kommunistischen Bedingungen säßen die Gerechten in der Hölle, während die herrschende Elite sich selbst Paradiese verschaffe, in denen Gott allerdings nicht mehr vorkommt. Neben der literarischen Strategie, die eschatologische Semantik zu verkehren und ins Diesseits zu übertragen, blitzt bei Trojanow als Fluchtpunkt immer wieder das jüngste Gericht durch, das allein die verschüttete Wahrheit der Geschichte offenlegen könne. In einem ersten Schritt möchte ich, wie schon angekündigt, daher zunächst auf Trojanows Roman näher eingehen, der letztlich um die Frage kreist, ob unter den Bedingungen der Geschichte eine verlässliche Aufarbeitung der Vergangenheit überhaupt noch erfolgen kann, wenn herrschende Eliten den Zugang zu den Quellen erschweren oder sogar die Spuren des Unrechts systematisch verwischen. Die moralisch unerlässliche Forderung nach Gerechtigkeit für die Opfer geht ins Leere, wenn unklar ist, ob die Taten, über die die Opfer klagen, überhaupt stattgefunden haben. Die Strategien der Archivmanipulation aber werfen Problemüberhänge auf. Ja, werden die Täter auf Dauer über ihre Opfer triumphieren? Diese Frage hat in der Philosophie des 20. Jahrhunderts bei unterschiedlichen Denkern wie Walter Benjamin, Hans Jonas oder auch dem vor kurzem verstorbenen Robert Schemann bemerkenswerte Grenzreflexionen hervorgerufen. Sie sehen, der Lapsus, Robert Schumann hätte ich beinahe gesagt, das Stück, was ich gerade gespielt habe, stammt von Robert Schumann, also Spähmann ist hier gemeint. Auf diese Autoren möchte ich in einem zweiten Schritt eingehen. Die in diesem Zusammenhang entwickelte Denkfigur eines ewigen Archivs oder Gedächtnisses, das alles, was gewesen ist, aufbewahrt und präsent hält, ist meines Erachtens die Voraussetzung dafür, das jüngste Gericht, also den theologischen Topos, überhaupt zu denken. Und daher möchte ich abschließend kurz auf die Offenbarung des Johannes Bezug nehmen, in der ja die Vorstellung des Buches mit den 7 Siegeln auftaucht. Ein Buch, in dem gewissermaßen alles das, was gewesen ist, aufbewahrt ist, das, wenn Sie so wollen, eine materialisierte Form des Gottesgedächtnisses darstellt. Und das ist eben die Voraussetzung dafür, dass es ein gerechtes Gericht angesichts der Ungerechtigkeiten in dieser Welt überhaupt gibt. Kommen wir also zum ersten Punkt, zum Roman von Ilja Trojanow, Macht und Widerstand, der, wie ich finde, eine theologische Provokation enthält. Der Roman stellt den Deutungskampf um die Vergangenheit ins Zentrum. Was, wenn das Opfer der Repression, das mundtot gemacht werden soll, keinen Zeugen mehr hat? Wenn das Archivmaterial schweigt, weil es manipuliert oder vernichtet wurde, hat das Unrecht dann gar nicht mehr stattgefunden? Das ist eine bedrängende Frage für all die, die massives Unrecht erlitten haben. Kann der Täter, der zynisch über Leichen ging, sich dann in Sicherheit wiegen? Trojanows Roman, den ich hier nicht ausführlich besprechen kann, den ich aber in Grundzügen kurz resümieren möchte, spielt zunächst in Bulgarien nach der Wende. Er beleuchtet das Schicksal zweier Personen, die auf gegensätzliche Weise auf ihre Vergangenheit im kommunistischen Regime zurückblicken. Schon die Namen der Antagonisten sind programmatisch gesetzt. Der eine heißt Metodi Popov. Er gehört zu den Profiteuren des Regimes, wohnt in einer prächtigen Villa und bezieht eine satte Rente. Sein Vorname spielt an auf die ausgeklügelte Methode von Bespitzelung, Verhör und Folter, die er jahrelang im Dienst der Staatssicherheit praktiziert hat. Michelangelo des Verhörs war der Spitzname unter seinen Kollegen. Popov, so der Nachname, ist ein skrupelloser Karrierist, der alles getan hat, um sich bis in die oberste Etage des Parteiapparates hochzudienen, und zwar mit Erfolg. Sein Nachname, Popov steht im Bulgarischen für Priester oder Pope, erinnert an die ersatzreligiösen Züge der kommunistischen Ideologie, das klerikale Gehabe der Bonzen, die inquisitorische Fahndung nach ketzerischen Gedanken. Der pensionierte Oberst der Staatssicherheit, der in den 90er Jahren flugs zum findigen Geschäftsmann mutiert, verklärt die Geschichte, er will von den dunklen Seiten nichts mehr wissen, stolz nimmt er Ehrungen für Verdienste um das Vaterland entgegen. Sein Kontrapunkt ist ein kompromissloser Anarchist, der schon als Jugendlicher 1953 eine Stalin-Statue in die Luft gesprengt hat und zu 20 Jahren Haft verurteilt wird. Er heißt, und auch hier ist der Name bedeutsam, Konstantin Scheifanow und wohnt nach dem Zusammenbruch des Regimes in Sofia in einer maroden Plattenbauwohnung im 14. Stock. Neben dem beharrlichen und unbeugsamen, das im Vornamen Konstantin aufbewahrt ist, spielt der Name Scheifanow auf einen berühmten bulgarischen Anarchisten an und trägt zugleich die Semantik des Teuflischen in sich. Ja, Scheitan ist der Teufel. Seine Akte läuft unter dem Stichwort Ungeheuer. Der Widerständler, der nicht mitmacht und die Lügen des Regimes demaskiert, ist aus Sicht der Partei ein übler Verräter und er wird diabolisiert. Als Regimeopfer, das wiederholt, inhaftiert, grausam verhört und brutal gefoltert wurde, kann und will er nicht verdrängen, nicht vergessen. Er fordert Gerechtigkeit. Er ist umgetrieben von der Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und die Frage ist jetzt, wird diese Sehnsucht tatsächlich noch befriedigt werden können? Beide Akteure stehen sich in unerbittlicher Feindschaft gegenüber. Sie kämpfen um die Sicht auf die Vergangenheit. Wird sich die Optik des Siegers durchsetzen, der sich mit aller Kraft auf die Seite der Gewinner geschlagen hat und die Vergangenheit glorifiziert? Oder hat das Opfer eine Chance, die Geschichte gegen den Strich zu bürsten und die Klage über die jahrelangen Schikanen auch juristisch geltend zu machen? Trojanow verzichtet auf eine auktoriale Erzählhaltung. Ja, er spielt nicht den lieben Gott, der gewissermaßen den Überblick hat und seine Figuren wie auf einem Schachbrett hin und her gehen lässt. Er wählt ein ganz ausgeklügeltes Verfahren, das auch in der Schrift sich typografisch niederschlägt. Er lässt beide Figuren in Eigenperspektive sprechen. Also es gibt Kapitel, die jeweils zwischen den Protagonisten wechseln, die teilweise auch durch authentisches Archivmaterial unterbrochen werden. Dieses Material beruht auf akribischen Recherchen Trojanows, der mit einer Vielfalt ehemaliger politischer Häftlinge sowie einiger Offiziere der Staatssicherheit der Volksrepublik Bulgarien gesprochen. Grafisch sind die eingeflochtenen Akten durch Schreibmaschinenschrift kenntlich gemacht. Schwärzungen zeigen an, dass das Material manipuliert wurde. Überdies sind die Berichte unterschiedlicher Spitzel nicht immer deckungsgleich. Schließlich wird dem Opfer das Material nur selektiv ausgehändigt oder wird mit einer solchen Fülle von Belanglosigkeiten überhäuft, sodass es für Scheitanow, das Opfer, äußerst schwierig ist, sich aus den verstreuten Puzzlestücken der Akten ein kohärentes Gesamtbild zu machen. Er sagt, je mehr Akten ich lese, desto mehr füllt sich das Gebäude meiner Vergangenheit mit Müll und Gerümpel. Die Verzeichnung der Fakten durch Spitzel, die ein elastisches Verhältnis zur Wahrheit unterhalten, aber auch die undurchsichtige Ausgabepraxis der Archivmitarbeiter wirft die Frage auf, ob retrospektiv ein verlässlicher Zugang zur Vergangenheit überhaupt noch gefunden werden kann. Die unterschwellige Leitfrage des Romans ist daher, ob die Opfer des Systems noch zu ihrem Recht kommen können, wenn nach dem Zusammenbruch des Regimes alles getan wird, die Vergangenheit zu beschönigen bzw. unangetastet zu lassen. Die Vergangenheit zensiert die Gegenwart, wie Trojanow selbst einmal in einem Gespräch bemerkt hat. Sie diktiert, was offengelegt werden kann und was nicht. Die Akteure, die in der Vergangenheit das Sagen hatten, tun auch in der Gegenwart alles, um die Definitionshoheit über die Geschichte zu behalten. Uns gehört die Vergangenheit, gibt Popow nach der Wende vollmundig zu verstehen. Im Blick auf seinen Rivalen und Feind vermerkt er, soll ruhig rumschnüffeln im Dossier seines verfuschten Lebens, wird eh nichts finden, die Jungs sind solide ausgebildet, die wissen, was sie ihm geben dürfen, was nicht. Bei solchen wie Scheitanow muss man ein wenig einlenken, ein bisschen was rausrücken, ihn mürbe machen, ihn ins Leere laufen lassen. Zitat Ende. Selbst nach Details einer Biografie befragt, kann Popow sich plötzlich an nichts mehr erinnern. Wenn man das Gedächtnis ruft, desertiert es. Störenfriede, die der offiziellen Sicht der Geschichte widersprechen, werden von Stasi-Agenten als schlimmste Vaterlandsverräter diffamiert. Sie müssen genau Beweise beibringen, dass ihre gegenläufige Sicht der Dinge zutrifft. Was aber, wenn die Indizien für die Verbrechen der Vergangenheit so lückenhaft sind, dass von Beweisen keine Rede mehr sein kann und alles im Sande verläuft? Bei der Lektüre von Macht und Widerstand verfolgt man gebannt die Bemühungen Scheitanows, die Strategien der Spurenverwischung aufzudecken und die Täter ihrer Verbrechen doch noch zu überführen. Die Motivation zur akribischen Recherche gibt Scheitanow selbst an, wenn er sagt, ich zitiere ihn, wenn ich akzeptiere, dass meine Sicht der Ereignisse unsichtbar bleibt, wenn ich sterbe, bevor mein Widerspruch öffentlich vernommen wird, wird die Sicht der Täter unangefochten weiterherrschen. Für alle Ewigkeit. Zitat Ende. Ja, für alle Ewigkeit, hier haben Sie quasi schon den Brückenschlag ins Theologische, wenn Sie so wollen. Daher formuliert er für sich einen anamnetischen Imperativ. Ja, Anamnesis, das ist ja das Gedächtnis, also ein Erinnerungsimperativ. Der lautet, ich will weder vergessen, noch verdrängen, noch vergeben. Die Selbstentschuldigung der Mitläufer und Profiteure soll rückgängig gemacht werden. Nochmal ein Zitat. Es gibt für diese Menschen nur ein Gericht, das Selbstgericht, vor dem sie stets freigesprochen werden. Scheitanow bündelt seine Recherche in einem Buch, das er im Selbstverlag drucken lässt und das er Gegenerinnerung nennt. Gegenerinnerung, die gegen die offiziöse Verzeichnung der Geschichte steht und die lügenhaften Memoiren seiner Feinde zurechtrücken will. Geradezu tragisch ist, dass sein Rivale Popow am Ende stirbt, bevor er diesen öffentlich zur Rechenschaft ziehen kann. In einer pompösen Beerdigungszeremonie wird der Ex-Kommunist Metodi Popow als Ritter der Ehre und wahrer Patriot gewürdigt. Scheitanow stört die Zeremonie durch Böllerschüsse und ruft seinen Feind ins Grab hinterher, und weil du dich der gerechten Strafe entzogen hast, wirst du zur schlimmsten aller Höllen verdammt, der Verachtung der Nachfahren für alle Zeit. Hier haben Sie wieder so einen Hinweis. Für alle Zeit, für ihn in alle Ewigkeit. Also das sind so quasi Textsignale, die ins Theologische hinüberreichen für den, der Augen hat, für solche Verweise. Der vorzeitige Tod eines Menschen, der über Leichen ging, um nach oben zu kommen, stößt Grenzreflexionen an, die von der Frage umgetrieben sind, ob die Täter tatsächlich auf Dauer über ihre Opfer triumphieren dürfen. Im Bereich der Philosophie des 20. Jahrhunderts gibt es einige Stimmen, die gerade aus Erinnerungssolidarität mit den verstummten Opfern der Geschichte so etwas wie ein ewiges Archiv postulieren, in dem alles verzeichnet ist, was gewesen ist, eine Art Gegeninstanz gegen die offiziöse Umschreibung des Vergangenen. Dazu möchte ich jetzt in einem zweiten Schritt einiges sagen, und zwar unter dem Titel Das Postulat eines Buches, in dem alles verzeichnet ist. Drei philosophische Stimmen. Die erste ist Walter Benjamin. Er hat in seinen nachgelassenen Thesen über den Begriff der Geschichte die Tradition der Unterdrückten gegen eine Geschichtsschreibung stark gemacht, die sich auf die Seite der Sieger stellt. Ja, Benjamin war in der Weimarer Republik ein wichtiger Intellektueller, hat auch für wichtige Zeitungen geschrieben, und er war jüdischer Herkunft, auch wenn er eher ein agnostisches Verhältnis zu den Traditionen des Judentums unterhielt, aber der Begriff des Eingedenkens, der Erinnerung, der Anamnesis, der Memoria war für ihn zentral, und er hat ihn gerade auf die Unterdrückten bezogen, um eine Siegergeschichtsschreibung zu kritisieren. In einem vielbeachteten Briefwechsel aus dem Frühjahr 1937 hat er gegenüber Max Horkheimer, einem der Protagonisten der Frankfurter Schule der kritischen Theorie, den Gedanken, jetzt müsst ihr aufpassen, den Gedanken der Unabgeschlossenheit des Vergangenen entwickelt, um den abgeschnittenen Lebensmöglichkeiten der Opfer in einer besonderen Form des Eingedenkens Raum zu geben. Horkheimer hat diesen Gedanken des Unabgeschlossenseins des Vergangenen aus der Sicht einer marxistisch-materialistischen Geschichtssicht widersprochen. Er sagt, das vergangene Unrecht ist geschehen und abgeschlossen. Die Geschlagenen sind erschlagen. Nimmt man den Gedanken der Unabgeschlossenheit ernst, dann muss man letztlich an das jüngste Gericht glauben. Zitat Ende. Dieser materialistischen Geschichtssicht, die eben von der Abgeschlossenheit des Vergangenen ausgeht, hat Walter Benjamin aus der schon erwähnten Erinnerungssolidarität mit den Opfern heraus entschieden widersprochen. Er schreibt, das Eingedenken kann das Unabgeschlossene, das Glück, zu einem Abgeschlossenen, und das Abgeschlossene, das Leid, zu einem Unabgeschlossenen machen. Das ist Theologie. Aber, und das scheint ein ganz wichtiger Satz zu sein, aber im Eingedenken machen wir eine Erfahrung, die uns verbietet, die Geschichte grundsätzlich atheologisch, also ohne Gott zu denken, so wenig wir sie in unmittelbar theologischen Begriffen zu schreiben versuchen dürfen. Das heißt, das wache Gespür für die unabgegoltenen Potenziale des Vergangenen, die anamnetische Solidarität mit den Opfern, deren Unrecht noch nicht wiederhergestellt ist, verbietet es quasi, die Geschichte abgeschlossen zu konzipieren. Es muss quasi noch einmal so etwas wie ein Aufrollen dessen geben, was in der Geschichte passiert. Das ist quasi die messianische Färbung, die die Geschichtsphilosophie Walter Benjamins erhalten hat. Er protestiert daher auch gegen Fortschrittskonzeptionen, welche die Arbeit und Lebensleistung der Vorfahren im Glück der Enkel aufgehen lassen. Was ist das für ein Glück, welches das Leid der Vorfahren vergessen oder verdrängen muss? Dieses Paradox der Erinnerungssolidarität mit den geknechteten Vorfahren und Toten veranlasst nun Benjamin in seinem nachgelassenen Passagenwerk den historischen Materialismus auf messianische Motive hin zu öffnen, welche die Denkfigur der Aufbewahrung und Wiederbringung der Zeit anvisieren. Ja, also der entscheidende Gedanke ist der, das Votum für eine Tradition der Unterdrückten verbietet es nach Benjamin, die Geschichte als abgeschlossen zu denken. Und er votiert dafür, die Erfahrung im Eingedenken ernst zu nehmen, die quasi darauf abzielt, den Opfern doch noch die Sehnsucht nach Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen, dadurch, dass man sie auf irgendeine Weise auf die Memoria Dei, also das Gottesgedächtnis, bezieht, in der Hoffnung, dass im Gottesgedächtnis das Leid der Opfer aufbewahrt ist und dass dieses Gottesgedächtnis dann quasi auch in der Lage ist, die Restitution der beschädigten Gerechtigkeit wiederherzustellen. Während sich Walter Benjamins geschichtsphilosophische Überlegungen letztlich an einem universalen Gerechtigkeitsimpuls entzünden, der sich auf die vorangegangenen Generationen rückbezieht, wird eine vergleichbare Grenzreflexion von Hans Jonas vorgetragen, die unter dem Titel Vergangenheit und Wahrheit erschienen ist. Hier geht es um den Vergangenheitsstatus, um den Wahrheitsstatus des Vergangenen. Jonas geht zunächst mit Kant davon aus, dass die Gottesbeweise der Tradition letztlich nicht mehr tragfähig sind. Zugleich räumt er ein, dass er beim Grübeln über den Wirklichkeitsstatus des Vergangenen erneut ganz absichtslos auf den Gottesgedanken gestoßen sei. Das Vergangene sei zwar nicht mehr existent und drohe je länger je mehr in die Vergessenheit abzusinken, dennoch würden über das Vergangene ja Urteile gefällt, die beanspruchten, wahr zu sein. Was aber, wenn das Urteil über die Vergangenheit nicht mehr verifiziert werden kann, weil der Gegenstand, auf den es sich bezieht, nicht mehr da ist? Sind dann alle Urteile über das Vergangene gleich wahr und gleich falsch? Würde dann gewissermaßen ein Relativismus im Blick auf die Beurteilung des Vergangenen einkehren, könnte man dann keine verlässlichen Aussagen mehr machen über das, was gewesen ist. Bei Vorgängen in der Natur, so Jonas, lässt sich aufgrund der ewigen Geltung der Naturgesetze rückschließen, dass etwas so und nicht anders stattgefunden hat. Die Vergangenheit ist in diesem Fall gewissermaßen in der Gegenwart enthalten. Geschichtliche Wirklichkeiten aber können nicht durch einen geschlossenen Kausaldeterminismus abgebildet oder abgeleitet werden. Das gilt in besonderem Maß für Aussagen über das Vergangene der menschlichen Freiheitsgeschichte. Die Erinnerung ist immer perspektivisch gefärbt und nie ganz eindeutig. Jonas stellt daher die Frage, wie zuverlässig ist eine Zeugenerinnerung? Es stellt sich heraus, dass fast nie zwei Zeugen, die bei demselben Vorgang zugegen waren, ihn genau gleich gesehen haben. Das Problem verschärft sich noch, wenn es zu Versuchen einer systemischen Vertuschung des Vergangenen kommt. Und hier berühren wir quasi Fragen des Romans von Ilya Treuhand. Jonas erwähnt konkret die Manipulation und Säuberung der Archive in der Sowjetunion unter Stalin. Er wirft die Grenzfrage auf, ob eine solche Manipulation vollständig gelingen kann, sodass die verfälschten Quellen die einzige Basis für die künftige Geschichtsschreibung wäre. Und er sagt, es sei durchaus möglich, dass eine totalitäre Macht die Wahrheit über die Vergangenheit dauerhaft verstellen kann. Nicht aber könne sie die Differenz zwischen Lüge und Wahrheit von richtiger und falscher Kunde aufheben. Jonas besteht darauf, dass die Wahrheit der Geschichte nicht mit der quellengestützten Rekonstruktion der Geschichte in eingesetzt werden können. Um aber am emphatischen Begriff der Wahrheit der Geschichte festzuhalten, proklamiert er eine Instanz, die das Vergangene ausnahmslos speichert und präsent hält. Ja, das ist das, was ich gleich das ewige Archiv nennen werde. Die alternative Option, Zeit und Geschichte zur bloßen Illusion zu erklären, akzeptiert Hans Jonas nicht, weil das bedeuten würde, den Wirklichkeitsstatus der Gegenwart zu entleeren und menschliches Handeln und Leiden schon jetzt zum Schein zu degradieren. Um die Unterscheidung zwischen wahr und falsch im Blick auf das Vergangene aufrechterhalten zu können und Jonas sieht darin ein fundamentales Sinnbedürfnis menschlicher Selbstverständigung, postuliert er nichts weniger als ein ewiges Gedächtnis der Dinge, in das alle Geschehnisse sich von selbst einschreiben. Eine Art immer wachsende Weltchronik. Ein solches Gedächtnis, das den Gang der menschlichen Freiheitsgeschichte in sich aufnimmt und bewahrt, besteht aber nicht für sich. Es braucht einen Träger. Und so verbindet Jonas sein Postulat einer Weltchronik mit der Zusatzvorstellung eines absoluten göttlichen Subjekts. Damit deutet er eine Lösung der bedrängenden Frage an, die Trojanow in seinem Roman Macht und Widerstand aufgeworfen hat. Was geschieht, wenn ein Opfer von Unrecht keine Quellen beibringen kann und auch keine weiteren Zeugen da sind, die dieses Unrecht bestätigen? Und wenn umgekehrt die Täter das Ereignis nachträglich so behandeln, als habe es nie stattgefunden? Wird dieses Ereignis dann tatsächlich nie stattgefunden haben? Nein, antwortet Jonas entschieden. Es hat stattgefunden und es wird in alle Ewigkeit stattgefunden haben. Und die Instanz, die das sichert, ist die Weltchronik, ist das ewige Archiv, das nicht abstrakt bleibt, sondern einen konkreten Träger hat, Gott. Nochmal anders. Jonas bestreitet quasi einen Geschichtsrelativismus, weil mit der Annahme eines ewigen Gedächtnisses ein Korrektiv gegen Quellenmanipulationen und Aktenvernichtung gesetzt wird, sodass derartige Manipulationen nicht das letzte Wort haben können. Hegels zynisches Diktum, dass die Weltgeschichte das Weltgericht sei, wird durch Jonas Postulat eines ewigen Archivs zurückgewiesen. Ja, das Diktum von Hegel ist deshalb zynisch, weil er sagt, diejenigen, die sich in der Geschichte durchsetzen, das sind die Sieger, umso schlimmer für die Opfer. Sie sind quasi der Preis für den Fortschritt der Freiheitsgeschichte. Also Hegels Geschichtsphilosophie ist von einem latenten Zynismus geleitet, weil er um des Fortschrittes der Freiheitsgeschichte der Menschheit willen eben viele Opfer quasi annimmt und er auch nicht weiter im Namen dieser Opfer denkt, sondern er denkt im Namen des Fortschrittes und Fortschritt hat immer einen Preis und umso schlimmer für die, die im Straßengraben links liegen bleiben. Daher nimmt er diese Gedichtzeile von Schiller auf, die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Wäre die Weltgeschichte das Weltgericht, dann gäbe es tatsächlich für die Opfer der Geschichte keine Hoffnung mehr. Dann bliebe die Sehnsucht auf Stillung der Gerechtigkeit, würde ins Leere laufen. Das ist eine trostlose, letztlich pessimistische Perspektive bei aller Fortschrittsemphase, die damit bei Hegel verbunden ist. Kommen wir noch auf die letzte philosophische Stimme, den Philosophen Robert Spähmann. Er hat in seinem Essay Das unsterbliche Gerücht ein ähnliches Argument wie Hans Jonas vorgetragen, das ebenfalls von der Zeitstruktur des menschlichen Bewusstseins ausgeht, den Akzent aber jetzt auf die Grammatik der Sprache verlegt. Jetzt müssen wir nochmal kurz innehalten und aufmerken, es ist nicht ganz leicht, aber es ist ein wichtiger Gedanke. Denken und sagen, dass etwas jetzt wirklich stattfindet, heißt denken und sagen, dass es ein für alle Mal und in alle Zukunft stattgefunden haben wird. Ja, dass wir jetzt in diesem Saal versammelt sind und gemeinsam über das Postulat des ewigen Archives nachdenken, ist ein Ereignis, das nicht nur jetzt stattfindet, sondern das in alle Ewigkeit stattgefunden haben wird. Ja, Sie sehen den Verweis auf das Futurum 2. Die Grammatik der Sprache arbeitet mit den Zeitdimensionen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft und konfiguriert sie. Und Spähmann schreibt jetzt, das Futur 2, das Futurum Exactum, ist vom Präsens unzertrennlich. Von einem Ereignis der Gegenwart sagen, das werde einmal nicht mehr gewesen sein, heißt sagen, dass es auch in Wirklichkeit jetzt schon nicht da ist. Ja? Eine solche Annullierung der Wirklichkeit aber widerspricht der Erfahrung, dass zu einem bestimmten Augenblick schmerzhaft Erlittene oder auch freudig Erlebte wird, so Spähmann, in alle Ewigkeit stattgefunden haben, wenn man den Wirklichkeitsstatus der Gegenwart nicht schon hier und heute aushöhlen und relativieren will. Nochmal Spähmann, O-Ton. Aber was ist der ontologische Status, also der Wirklichkeitsstatus des Gewesenseins, wenn alle Spuren verweht sein werden, wenn das Universum nicht mehr sein wird? Wollte man einer Perspektive folgen, die mit Nietzsche alles, was ist, auf ein Finale ins Nichts zulaufen lässt, dann wäre tatsächlich schon die Gegenwart, in der man lebt, mit betroffen. Der Wirklichkeitsstatus jetziger Ereignisse würde ausgehöhlt, ja negiert, wenn klar wäre, dass sie schon bald dem endgültigen Vergessen überantwortet werden. Also die Tatsache, dass wir hier jetzt versammelt sind, wenn klar ist, dass es in baldiger Zeit schon dem totalen Vergessen überantwortet ist, setzt schon jetzt gewissermaßen ein Fragezeichen. Ist das wirklich wahr, dass wir jetzt hier in diesem Saal versammelt sind und über das Postulat des ewigen Archivs nachdenken? Also wer das Futurum Exactum beseitigt, wer bestreitet, dass unser Versammeltsein hier und heute in alle Ewigkeit stattgefunden haben wird, der beseitigt bereits das Präsens. So der aufregende Gedanke von Robert Spähmann. Die Grenzfrage aber, was aus der Vergangenheit wird, wenn es keine Gegenwart mehr gibt, die sie erinnernd aufbewahrt, beantwortet Spähmann ähnlich wie Jonas mit Verweis auf ein ewiges Archiv, in dem alle Wirklichkeit des Vergangenen aufgespeichert wird. Ich zitiere hier noch einmal: Die Unvermeidlichkeit des Futurum Exactum impliziert die Unvermeidlichkeit, einen Ort zu denken, wo alles, was geschieht, für immer aufgehoben ist. Das Postulat eines solchen Erinnerungsortes, in dem alles, was gegenwärtig geschieht, für immer aufbewahrt werden wird, bliebe allerdings abstrakt, wenn es nicht an einen konkreten Träger gebunden würde, für den die religiöse Überlieferung den Namen Gott bereithält. Auf dieser Linie notiert Spähmann, ich zitiere ihn nochmal: Wenn wir die Wirklichkeit des Wirklichen denken wollen, dann müssen wir Gott denken. Und zwar als jene Instanz, die alles, was ist und gewesen wird, dauerhaft präsent hält. Kein Wort wird einmal ungesprochen sein, kein Schmerz unerlitten, keine Freude unerlebt. Anders als Hans Jonas, der sich in seinem Vortrag der Gottesbegriff nach Auschwitz für einen leidenden, werdenden, sich sorgenden und der Geschichte ohnmächtig gegenüberstehenden Gott ausgesprochen hat, der sich eben im Akt der Schöpfung ganz aus der Welt und ihren evolutiven Prozessen weggegeben hat, hält Robert Spähmann, Sie wissen, er war ein aufrechter Katholik, an einem Gottesbegriff fest, der durch die Attribute der Macht und Güte ausgezeichnet ist. Er schreibt: Wer an Gott glaubt, glaubt, dass die absolute Macht und das absolute Gute dieselbe Referenz haben, den heiligen Gott. Damit vermeidet er die eschatologisch letztlich ruinöse Konsequenz, dass ein ohnmächtiger Gott auch den Opfern nicht mehr helfen kann. Nur ein mächtiger und zugleich gütiger Gott kann letztlich die Sehnsucht nach Gerechtigkeit stillen. Nur er kann die Hoffnung der Opfer auf Aufrichtung der Gerechtigkeit garantieren. Damit ist nun allerdings die Schwelle zur theologischen Reflexion erreicht, welche die dem Glauben an Gott eingeschriebene Hoffnung bedenkt, dass alle Vergangenheit der Geschichte eine Zukunft vor sich hat, in der sie durch Gott, den Richter und Retter, in die Wahrheit geführt wird. Dem Gericht als Ort der Aufdeckung der Wahrheit des Vergangenen sei daher der letzte und abschließende Gang des Vortrags gewidmet. Und ich sehe, ich muss langsam ins Finale kommen, dann kürze ich ein bisschen ab. Der letzte Teil ist überschrieben: Das Gericht als Ort der Aufdeckung der Wahrheit der Geschichte als eschatologische Perspektive. Die Vorstellung eines Buches, in dem die Geschichte der Menschen verzeichnet ist, begegnet bereits im Alten Testament. Ja, die Registrierung der menschlichen Taten und auch Unterlassungen in einem Speichermedium hat für das Gericht Bedeutung. Denn nur wenn die Taten dem Richter bekannt sind, können sie entsprechend vergolten werden. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, nimmt diesen Topos des Buches auf und wirft in einer dramatischen Szene, die zu den großartigsten Stellen der Weltliteratur gehört, die Frage auf, ob der verborgene Sinn der Geschichte vor aller Augen aufgedeckt werden kann. Ja, das griechische Wort aletheia meint Wahrheit. Es ist aber semantisch komplex, weil hier zwei Dimensionen mit umschlossen sind. Da steckt einerseits der Fluss Lethe, der Fluss, der mythische Fluss des Vergessens drin, und dieser Fluss des Vergessens wird durch das Alpha Privativum quasi negiert. In die Wahrheit kommen heißt, das Vergessene in die Gegenwart holen. Aletheia. Zweitens steckt das Verb lantano da drin, verborgen sein. Dieses Verborgene wird ebenfalls durch das Alpha Privativum negiert, sodass das in die Wahrheit kommen zugleich meint, dass das Verborgene, Verdeckte, Verdrängte jetzt in die Präsenz geholt wird. Und das ist eben letztlich gemeint mit diesem Bild, dass das Buch aufgeschlagen wird, in dem alles, was war, verzeichnet steht. In einer Vision schaut Johannes den himmlischen Thronsaal, die 24 Ältesten, die vier Lebewesen. Er sieht den, der auf dem Thron sitzt und eine Buchrolle in der rechten Hand hält, die von innen und außen beschrieben ist. Danach hört er einen Engel rufen, wer ist würdig, die Buchrolle zu öffnen und ihre Siegel zu lösen? Doch die Frage verhallt ohne Resonanz. Schweigen im Himmel. Als der Seher hört, dass niemand im Himmel, auf der Erde und unter der Erde in der Lage ist, die Buchrolle zu öffnen, ist er bestürzt und weint. Ja, das Unmögliche geschieht hier und wird möglich. Im Himmel werden Tränen vergossen, nicht aus Freude, sondern aus Kompassion mit den Leidenden. Der Seher sieht, um die Szene aktualisieren, auszudeuten, dass keine Philosophie, keine Weltanschauung, keine politische Macht den verborgenen Sinn der Geschichte freilegen und aufdecken kann. Er ist verzweifelt. Seine Tränen gelten stellvertretend der Sorge der Opfer, ja der Sehnsucht der Opfer nach Gerechtigkeit. Was eben die Wahrheit der Geschichte unter dem Geröll der Lügen verschüttet bleibt und ihre Verfolger nie mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Doch dann kommt die rettende Wendung. Der Seher sieht das Lamm, das geschlachtet ist und doch lebt. Dieses Lamm, das die Situation der Märtyrer und Verfolgten von innen her kennt, kann, was keine irdische Instanz sonst kann. Es ist in der Lage, die sieben Siegel der Buchrolle zu öffnen und den verborgenen Sinn der Geschichte freizulassen. Dem Lamm, das in der Apokalypse ein Symbol für den erhöhten, gekreuzigten Christus ist, wird mit der Throngenossenschaft Gottes zugleich richterliche Kompetenz zugesprochen. Ohne dass ich hier in eine genauere Exegese der Offenbarung des Johannes einsteigen könnte, ich bin ja auch kein Exeget, möchte ich trotzdem einige Elemente festhalten, die für die Theologie des Gerichts, ja, die Theologie des Gerichts ist hier ein Topos der Hoffnung, nicht ein Topos der Furcht, wichtig sind. Erstens, die Buchrolle mit den sieben Siegeln ist eine eindrückliche Metapher für das ewige Archiv, in dem alles, was gewesen ist, bleibend verzeichnet ist. Ja, die Freiheitsgeschichte der Menschen muss dem Richter bis in die verborgensten Winkel hinein bekannt sein, wenn er sie angemessen beurteilen soll. Keine weltimmanente Instanz ist in der Lage, die Geschichte als Ganze mit dem Auge Gottes zu überblicken. Und zweitens ist es das geschlachtete Lamm, das die Abgründe der Geschichte selbst durchlitten hat. Ihm wird das Buch mit den 7 Siegeln übertragen, weil ihm allein die Kompetenz zugesprochen wird, den verschlüsselten Sinn der Geschichte zu entziffern. Und mit der Aufrichtung der Wahrheit der Geschichte hat die Zensur der Vergangenheit durch herrschende Eliten ein Ende, aber ebenso die Verzerrung der Gerechtigkeit durch menschliche Tribunale. Nicht durch Vergessen oder Verdrängen, sondern durch den wahrheitsaufdeckenden Prozess des Gerichts hindurch können dann schließlich drittens Heil und Vollendung ins Werk gesetzt werden. Wäre mit Schiller und Hegel die Weltgeschichte das Weltgericht, dann hätten die unabgegolteten Potenziale der Vergangenheit keine rettende Zukunft mehr vor sich. Die Peiniger würden über ihre Opfer dauerhaft triumphieren. Aber, und das ist das Hoffnungspotenzial der Apokalypse des Johannes, diese Katastrophe findet nicht statt, denn die Geschichte ist bald zu Ende und findet durch die Krise des Gerichts hindurch Vollendung. Vielleicht, um den Gedanken noch etwas zu vertiefen, muss man ergänzen, dass das Gericht jetzt quasi als Prozess der Aufdeckung der Wahrheit des Vergangenen abläuft, aber nicht im Sinne einer reinen Vergeltung dessen, was an Unheil in der Geschichte gewesen ist, sondern da die Hoffnung sich auf das geschlachtete Lamm richtet und mit der Metapher des geschlachteten Lamms Jesus Christus gemeint ist. Also die Hoffnung angesprochen ist, dass wir nicht auf eine anonyme Gerichtsinstanz zulaufen, sondern dass der Richter, auf den wir hoffen, im Credo heißt es ja, der wiederkommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten, dass dieser Richter ein Gesicht hat, dass er einen Namen hat und dass wir ihm schon hier und heute verbunden sind, wenn wir seiner Botschaft folgen, natürlich immer nur bruchstückhaft folgen, dann dürfen wir darauf setzen, dass dieser Richter zugleich der Retter ist, der nichts unversucht gelassen hat, um auch den Verlorenen nachzugehen. Das heißt, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gehen im Gericht eine Verbindung ein. Das Gericht erfolgt nicht mit der Intention der Zugrunderichtung der schuldig gewordenen, sondern es erfolgt zunächst im Sinne einer Aufrichtung der Wahrheit dessen, was gewesen ist. Und damit gewissermaßen erfolgt eine schmerzliche Konfrontation im Sinne der erwähnten Dimension der Aletheia. Alles Vergessene, alles Verdrängte kommt an den Tag. Es wird allerdings im Lichte der Vergebungsbereitschaft Gottes quasi ins Gericht eingebracht. Und das heißt jetzt, damit schließe ich meine Improvisation, das heißt jetzt für unsere Frage nach der Konstellation von Tätern und Opfern, dass, das ist jetzt eine kühne Hoffnung, die aber vom Neuen Testament her, also von den heilsuniversalistischen Stellen des Neuen Testamentes motiviert wird, das heißt eben, dass die Täter nicht einfach zugrunde gerichtet und verdammt werden und quasi eine duale Scheidung von Gut und Böse stattfindet, sondern das heißt, dass diese Wahrheitsaufdeckung im Lichte der vergebungswilligen Liebe Gottes so stattfindet, dass vielleicht die Opfer in die Lage versetzt werden, das zu tun, was sie in der Geschichte nicht tun konnten oder nur ganz selten haben tun können, dass sie eben mit Christus, durch ihn und in ihm in ihren Tätern vergebungsbedürftige Nächste sehen. Denn Jesus Christus hat ja die Botschaft der Gottes- und Nächstenliebe verschärft, indem er Gewaltverzicht und Feindesliebe gepredigt hat. Und er hat es nicht bei einer Predigt bewenden lassen, sondern er ist am Kreuz die inkarnierte Feindesliebe geworden, dergestalt, dass er sterbend am Kreuz für seine Peiniger um Vergebung gebeten hat. Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn jetzt diese eschatologische Gerichtssituation als eine Konfrontation mit Christus gedacht wird, dann darf man auch hoffen, dass die Opfer durch ihre Verbindung mit Christus zunächst in ihrer Entwürdigung gewürdigt werden, dass sie vielleicht durch ihn, durch seinen Geist der Vergebungsbereitschaft in die Lage versetzt werden, in ihren Tätern vergebungsbedürftige Nächste zu sehen. Und umgekehrt, dass die Täter in ihrer Schuld nicht allein gelassen werden, sondern dass sie mit und durch Christus quasi befähigt werden, sich von ihrer Schuld zu distanzieren, reuevoll um Vergebung zu bitten, sodass das, was innergeschichtlich unmöglich ist, vielleicht eschatologisch doch möglich wird, und dass das, was die klassische Theologie mit dem Topos der Bestrafung der Frevler verbindet, hier quasi eingetragen wird in den schmerzhaften Prozess des Konfrontiertwerdens mit der ungeschminkten Wahrheit der Geschichte, die im Gericht stattfindet, sodass es keinem Täter erspart bleibt, die Abgründe der eigenen Untat noch einmal zu durchlaufen, aber so, dass ihm klar ist, dass er selbst als Person mehr ist als die Summe seiner Taten, sodass, alles im Modus der Hoffnung gesprochen, es vielleicht möglich ist, dass ihm durch Christus den Richter und Retter gespiegelt wird, dass er mehr ist als Person, als die Summe seiner Taten, sodass er selbst sich quasi von der Summe seiner Untaten reuevoll distanziert und um Vergebung bittet, sodass das Gericht am Ende nicht eben ein Ort der Furcht und der Zugrunderichtung ist, sondern das Gericht ein Ort der Hoffnung ist, weil der Richter Jesus Christus ist, der als Richter eben zugleich der Anwalt und Retter all derer ist, die da gerichtet werden. Das war jetzt vielleicht eine etwas improvisierte Ergänzung, aber ich lasse es mal hier ein bewenden und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, für war wirklich herausfordernd heute der Vormittag, also zumindest für mich. Und sehr vielseitig, was Sie uns geboten haben. Aber ich danke Ihnen vor allem auch für Ihre Zusammenfassung am Schluss, weil wir hatten im letzten Semester Hoffnung, dieses Semester Sehnsucht. Und ich denke, dieser Abschluss heute mündet genau hinein, dass wir an diesem barmherzigen, vergebenden Gott unsere Hoffnung und Sehnsucht lenken können. Und das gibt Kraft und macht Mut. Und deshalb Ihnen vielen, vielen Dank. Es war für mich wirklich ein toller Abschluss. Haben Sie Fragen?
Wir leben ja gerade jetzt auch in der Zeit, wo eigentlich Hoffnung existiert. Dass immer wieder Menschen auftauchen, die so viel Unheil bringen. Und ich persönlich sehe nicht darin eine, wie soll man sagen, eine theologische Logik. Für mich ist es ein Naturgesetz. Offensichtlich ist es vorgesehen im Naturgesetz, dass immer wieder solche Menschen kommen, um unsere Spezies Mensch zu reduzieren. Wieder vermehrt und zu stark. Und daher muss sowas immer wieder, das ist meine einzige Erklärung, eine theologische Begründung nicht haben. Es tut mir leid.
Ja, danke für Ihren beherzten Einspruch. Also ich wäre natürlich als Theologe zurückhaltend zu sagen, also quasi das, aber vielleicht habe ich es falsch verstanden, dass es immer wieder quasi monströse Täter geben muss, die ja die Bevölkerungsexplosion einbremsen, dadurch, dass sie martialische Dezimierungen vornehmen. So kann man natürlich mit einem gewissen Schuss Pessimismus die realpolitische globale Situation deuten. Ich selber würde als Theologe sagen, dem Menschen ist die Freiheit als Gabe und Aufgabe mitgegeben. Geschichte ist kein determiniertes Geschehen, sondern ist eben an Freiheitsentscheidungen gebunden, und zur Kostbarkeit der Freiheit gehört die abgründige Ambivalenz, eben auch das Nicht-Gute wählen zu können. Und wenn Akteure, die das Nicht-Gute wählen, an Schaltstellen der Macht sitzen, hat das ruinöse Auswirkungen. Und es ist schon richtig, dass wir gerade jetzt in den letzten Monaten in einer global sich zuspitzenden Krise leben, also der Ukraine-Krieg, Putin, das Szenario eines drohenden Atomkriegs. Also der Mensch hat inzwischen technologisch die Möglichkeit, sich selbst zu vernichten. Das ist in der Tat wahr. Selbst wenn er sich selbst vernichten würde, wäre das aus meiner Sicht nicht das letzte Wort über die Geschichte. Ja. Wäre das das letzte Wort der Geschichte, dann gäbe es eben keine eschatologische Instanz, die das, was Menschen in der Geschichte verbocken, nochmal zurechtrücken könnte. Dann wäre das, was wir im Credo bekennen, letztlich ein anthropogenes Konstrukt, das wir zur Selbstberuhigung quasi sonntags im Gottesdienst rezitieren, das aber im Prinzip so eine Art Placebo-Effekt hat. Also ich bin Theologe und ich stehe für diese Hoffnung ein, ja, und gebe ihr auch ein Gesicht, und insofern sind wir uns hier einig, dass wir nicht einig sind. Aber ich kann es durchaus verstehen, es ist nicht so, dass ich nicht mitunter auch von resignativen Tendenzen eingeholt würde. In Kirche, Gesellschaft, Politik sieht es momentan so schlecht aus, wie es lange nicht aussah. Und es braucht schon einiges an Gegenkräften, um hier trotzdem frohgemut und gelassen unterwegs zu bleiben. Aber ich bemühe mich darum.
So kommen wir weiter ein bisschen, und es bleiben immer welche Namen liegen. Für die Opfer, die sozusagen auch verwenden, die wirkliche Gerechtigkeit erleben werden, bleibt eigentlich die Hoffnung, und für uns alle eigentlich von den Worten auf Jenseits. Und wer die Hoffnung hat, den geht es auch in bescheidenen Diesseits gut, oder sagen wir besser.
Ja, Hegel war natürlich ein brillanter Kenner der Weltgeschichte, also zum damaligen Zeitpunkt. Er hat das tatsächlich mit einem großen Realitätssinn auch beschrieben. Aber es gibt eben in seiner Geschichtsphilosophie auch Passagen, die von einer wirklich massiven Unempfindlichkeit für das tragische Geschick derer zeugen, die eben im Straßengraben der Lokomotive des Fortschrittes gewissermaßen liegen bleiben. Das sind schon verstörende Schattenseiten seiner, ja, letztlich auch irgendwie großartigen Gesamtsicht der Geschichte. Ja. Also der Weltgeist kommt quasi durch die Etappen der Weltgeschichte zu sich selbst. Er braucht gewissermaßen die Geschichte und was in ihr geschieht, um zu sich selbst zu kommen. Das sind quasi die Gestalten der Entäußerung. Also für Hegel ist auch letztlich nichts zufällig. Alles ist quasi notwendig, damit der Geist vom Abstrakten durch die Stadien der Entäußerung zu sich selbst findet. Das ist ein tolles Bild, aber nicht umsonst ist nach Hegel dann diese großartige Geschichtskonstruktion im Historismus dann auch zerschlagen worden. Aber das wäre ein eigenes Feld. Aber ich würde in der Tat sagen, der Glaube gibt uns die Hoffnung mit, dass diese nüchterne, auch irgendwo realitätsgerechte Beschreibung der Geschichte nicht das letzte Wort ist, sondern dass es da nochmal ein Wort Gottes zum vermeintlich letzten Wort geben wird, das einiges zurechtrücken und klarstellen wird. Und um das vielleicht nochmal zu variieren, die Wahrheit, die uns richtet, ist aufgebrochen, uns zu retten. Das ist quasi die erlösende Umkodierung des Gerichtsmotivs, das es ja auch in den antiken Kulturen schon anderweitig gegeben hat, wo das Gericht meistens eben doch ein Topos der Furcht und der Bedrohung war, wo der auch in der Kirche bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts oft durch Höllenpredigten entsprechend weitergegeben. aber also vom Glauben an Jesus Christus, den auferweckten Gekreuzigten, ist uns eigentlich auch eine hoffnungsvolle Sicht des Gerichtsglaubens mitgegeben, der natürlich zunehmend weniger Resonanz findet in unseren Breitengraden, der aber in anderen Kontinenten durchaus im Wachsen begriffen ist. Also das etwas glaubensmüde gewordene Westeuropa ist ja hier nur auch ein Ausschnitt der globalen religiösen Entwicklung.
Ich muss die Frage, ob die Vorstellung des endgültigen Vergessenwerdens oder des Ausdrücken nicht auch revidierbar ist durch die Psychologie. Weil die Psychologie sagt, dass das Verdrängnis kommt irgendwie anders heraus. Was wir auch ständig erleben, das ist ja, das haben wir in der Geschichte genauso, alles was verdrängt worden ist, kann ich denken, zum Beispiel an die Stasi oder diese ganzen fürchterlichen Prozesse im Osten, im kommunistischen Regime. Natürlich kann ich das sagen, das stimmt nicht, und kann wir korrigieren und das verbinden lassen, was nicht passt. Aber letztendlich wirkt es ja doch weiter. Also das heißt, das Endgültige widerspricht sich eigentlich auch in der Psychologie. Das wissen wir in unserem Leben auch, alles was wir verdrängt haben, kommt irgendwo anders raus. Und genauso ist das in der Geschichte der Völker, meiner Meinung nach. Ist das ein Gedanke, der auch in diesem weiteren Philosophen eine Berücksichtigung findet? Weil es entspricht ja der Endgültigkeit des Vergessenwerdens. Der Vergessen von mir aus, aber
ich würde hier unterscheiden zwischen der psychologischen und der politisch-historischen Dimension. Also der Topos der Wiederkehr des Verdrängten, etwa bei Freud, zeigt an, dass das Verdrängen eigentlich nie wirklich erfolgreich ist, dass es Folgen hat für die Art und Weise, wie wir leben. Aber gesetzt den Fall Stalin oder heute Putin würde mit Erfolg das Archivmaterial, das quasi die Verbrechen der Vergangenheit bezeugt, erfolgreich annullieren, dann wäre tatsächlich vieles weg und es gäbe Lücken, zumindest was die historische Rekonstruktion der Vergangenheit angeht. Und das ist, glaube ich, das Hauptmotiv, was jetzt bei Benjamin und Jonas leitend ist, dass sie gerade im Blick auf Manipulation der politisch-historischen Vergangenheit eben auf das Postulat eines ewigen Archives setzen, um deutlich zu machen, das, was gewesen ist, ist wirklich gewesen, mögen Potentaten auch die Archive zerstören, sie werden doch den Wirklichkeitsstatus des Vergangenen nicht aushöhlen können, weil es eben diese Instanz gibt, die natürlich nur postulatorischen Status hat. Man kann es nicht beweisen, man kann es auch nicht widerlegen. Das sind natürlich Denkfiguren, die letztlich von Kant kommen. Kant, der zwar in der Kritik der reinen Vernunft die Gottesbeweise destruiert hat, der dann aber in der Kritik der praktischen Vernunft aus ähnlichen Motivlagen gesagt hat, weil derjenige, der sich an den kategorischen Imperativ hält und der deswegen oft Nachteile im Leben erleidet, doch quasi mit seinen Ambitionen, sittlich zu leben, nicht scheitern soll, muss es am Ende doch einen moralischen Garanten geben, der die Glückswürdigkeit des moralischen Subjekts mit der Glückseligkeit zusammenführt. Und das ist das Postulat eines Gottes. Also selbst bei Kant finden Sie diese postulatorische Hoffnungsstruktur, an die dann meines Erachtens die biblischen und theologischen Hoffnungsentwürfe anschließen können. Also ich wollte Ihnen eigentlich damit deutlich machen, sowohl in der Literatur als auch in der Philosophie gibt es Anknüpfungspunkte für die Hoffnung, die wir im Glauben vertreten. Es ist gewissermaßen eine anthropologische Konstante, dass der Mensch sich, wenn er sich über sich selbst verständigt, nicht damit abgeben will, dass quasi am Ende alles ins Nichts läuft. Man kann das natürlich aus einem nüchternen Realitätssinn mit einem Schuss Resignation so annehmen. Es wird am Ende vielleicht doch dazu kommen, dass alles vergeblich gewesen sein wird. Aber in Literatur und Philosophie finden sich quasi Brücken, die von biblischer, theologischer Seite dann weiter gangbar sind. Und das war eben quasi der Versuch zunächst mit Trojanow über das Medium des Romans, dann mit den drei philosophischen Stimmen über das Medium der Reflexion hier so einen Brückenschlag herzustellen.
Ja, ich wollte fragen, also wie ist das mit all diesen Vergebungsbitten? Was hat das für eine Rolle dann für die Geschichte? Wen bittet man, wofür zu vergeben, wenn der Basis hier also eine großartige Vergebungsfeier macht und so? Also das muss doch auch einen Einfluss auf die Geschichte haben.
Ja, also Johannes Paul II. War ja der erste Papst, der eine Purificazione della Memoria angestrebt hat, also eine Reinigung des Gedächtnisses. Er hat gesagt, wenn wir als Kirche unsere moralischen Verfehlungen verdrängen und nicht zugeben, dann gibt es negative Auswirkungen, die auch weiter die Geschichte der Kirche belasten. Das ist ja richtig. Das heißt, es hat eigentlich nur, wir müssen alles offenlegen, wir müssen es zugeben und wir können dafür nur, weil es ja oft auch schon verstorbene Vorfahren sind, die sich da verfehlt haben, wir können es nur im Modus der Bitte vor Gott tragen, in der Hoffnung, dass das dann auch tatsächlich heilende Auswirkungen für die Zukunft hat. Also gerade jetzt in Deutschland ist es ja dramatisch, 27 Bistümer, 3 Missbrauchsgutachten sind jetzt veröffentlicht, es werden noch 23 Folgen, es wird also die nächsten 10 Jahre in der medialen Öffentlichkeit das dominante Thema Kirche des Missbrauchs schrecklich. Ja? Aber das sind natürlich ganz, also der erste Schritt, und deswegen ist quasi diese Hoffnungstheologie nicht einfach nur eine Vertröstungs- oder Verjenseitigungsstrategie, sondern wer an einen alles aufdeckenden Gott als Richter glaubt, muss natürlich sein Leben hier und heute schon danach ausrichten. Und das heißt, er muss dafür Sorge tragen, dass auch hier und heute nichts vergessen, nichts verdrängt, auch die beschämenden, abgründigen Seiten offengelegt werden müssen. So schwer dieser Gang durch den Abgrund auch ist. Und also ich komme aus der Diözese Münster, also am Montag ist das Missbrauchsgutachten publiziert worden. Es ist wirklich Wahnsinn. Ja, also ich bin Familienvater, habe 4 Kinder, wenn ich mir vorstellen würde, ein Priester hätte eines unserer Kinder quasi beim Jugendlager oder als Ministrant missbraucht und der Bischof hätte diesen Akt auch noch vertuscht. Also ich wüsste nicht, ob ich noch dabei bliebe. Also man muss einfach sehen, dass wir reden jetzt so vielleicht etwas akademisch daher, das sind natürlich wirklich an die Substanz gehende Vorgänge. Ja. Das betrifft natürlich auch das, was der Trojanow in seinem Roman aufarbeitet, wenn man das in der Plastizität liest, das ist ja die Stärke von Literatur, dass sie die lebensweltliche Dichte solcher Ereignisse ganz anders zur Präsenz bringt, als jetzt quasi ein Theologe, der über die Probleme, die da mit verbunden sind, nachdenkt. Also deswegen ist dieser Roman, also Trojanow kommt ja auch aus Bulgarien, das ist auch biografisch irgendwie mit motiviert. Das sind schon wirklich verstörende Sachen und deswegen ist das Gericht auch wirklich, es wird ein dramatischer Prozess sein, wenn das wirklich alles aufgedeckt, aufgearbeitet wird. Und dann spielt tatsächlich auch die Psychologie wieder eine Rolle. Also wenn, das gilt ja für jede Biografie, wir alle haben Schattenmomente, Lichtmomente und wir müssen quasi alles nochmal durchlaufen. Was das quasi bedeuten wird, kann man sich gar nicht ausmalen, aber diese Prozesse des in die Wahrheit kommens kann man durchaus auch psychologisch sich quasi zurechtlegen, dass hier das schmerzhafte Durchlaufen müssen dessen, was war, letztlich dann therapeutische Effekte hat. Nur, dass das nochmal eingeholt wird, quasi in eschatologische Hoffnungsfiguren, die immer auch unter dem Vorbehalt stehen, dass es Versuche sind, tastende Versuche, aber nicht quasi antizipierende Reportagen über das, was kommen wird. Das steht uns nicht zu. Wir leben unter den Bedingungen von Zeit und Geschichte und können nicht so tun, als könnten wir das, was kommen wird, schon vorwegnehmen.
Ja, ich habe jetzt noch einen weiteren Leiter.
Ich nur zu.
Ein Kontinuum des Geschehens, selbst was jetzt passiert, auf folgende Weise. Putin bricht ein in ein Land und verweist auf die Tatsache, dass die Ukraine einmal Nazi war. Oder sie. Er kann das geschichtlich auch wirklich tun, weil es gab nämlich tatsächlich ein Bataillon, wie immer etwa 20.000 Ukrainer Männern kann, die mit Hitler gegen das russische Heer im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben. Man nennt das die Asowsche Armee oder Bataillon. Ja. Und dieses Bataillon hat auch bei diesem bei dieser Folge Übernahme des, die haben versucht, die Bolschewiken mit Hilfe von Hitler zu vernichten und haben dort Gräueltaten in Russland verübt. Das muss man auch wissen. Daher kann sich der Putin jetzt auf diese Gräueltaten berufen.
Ja, wenn ich die Länder weiter jetzt berufen, sind das eben die Russen.
Ja, und warum sind diese, und das wollte ich damit sagen, warum sind diese Ukraine damals mit dem deutschen Heer mitgegangen? Weil nämlich der Stalin 20 Millionen Ukrainer und auch russische Bauern umgebracht hat, um seine Kolossen zu installieren. Also ich will damit sagen, aber das ist ein Kontinuum an Gedächtnis in dem Volk, das immer weiter wird und die bösen Daten eben nicht vergessen. Das wird weiter.
Der hat am Ende zwischen Pest und Cholera gesagt. Historisch.
Ja, er spricht von den Schritten, die das festhalten, was da passiert ist und dass sie gefälscht werden, etc. So passiert nicht. Das ist in den Köpfen der Menschen viel weiter von einer Generation zur anderen.
Ja, das ist mir schon, also ich bin dankbar für den Hinweis. Also es ist in der Tat auch so, dass jetzt der, also der aktuelle Ukraine-Krieg sicher komplexere Ursachen hat, als die medial oft dargestellt werden. Ich möchte nur als Alternative in den Raum stellen. Ich komme aus Deutschland und ich weiß, wie die Prozesse der Versöhnung zwischen Deutschland und Polen eingefädelt wurden. Da wurden nämlich genau diese Nationalidentitätskonstruktionen in den 60er, 70er Jahren aufgebrochen und man hat nicht mehr jeweils das eigene Leid in Erinnerung gerufen, um quasi das jetzt zu nutzen, um Forderungen geltend zu machen, sondern hat den Schritt der öffentlichen Vergebung gewählt und hat selbst quasi die Fehler eingestanden. Hat so, und das ist ja im Prinzip der einzig gangbare Weg, wenn wir die Wunden der Vergangenheit nicht immer weiter wuchern lassen wollen und gegeneinander in Stellung bringen, im Sinne einer Heilung des Gedächtnisses, quasi die eigenen Fehler einbekannt und sich quasi von den anderen auch spiegeln lassen, welche Fehler man selbst begangen hat, um so neue Wege gehen zu können. Und es ist tragisch, wenn solche Versöhnungsinitiativen jetzt neu aufs Spiel gesetzt werden, indem wieder vor allem das nationalpolitische Gedächtnis der eigenen Wunden gepflegt wird, um quasi damit neu Konflikte zu schieben. Das ist ein komplexes Feld, ich bin ja auch kein Historiker und kein Politologe, sondern nur ein kleiner Theologe.